Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hakan Ören
und Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 5.945 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau Sportpanorama. Danach hören Sie der Nahe Osten und Türkei sowie Weil. Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird heute den libanesischen Ministerpräsidenten Necip Mikati empfangen. Der Leiter der türkischen Kommunikationsdirektion Fahrettin Altun gab bekannt, dass Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan heute den libanesischen Ministerpräsidenten Mikati empfangen wird. Bei den Gesprächen, die im Rahmen des Besuchs von Mikati stattfinden werden, sollen die bilateralen Beziehungen sowie die Entwicklungen in Palästina und Syrien erörtert werden.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist mit dem Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, zusammengekommen. Staatspräsident Erdogan begrüßte den katarischen Emir Al Thani zeremoniell im Staatspräsidiumskomplex in Ankara. Das Treffen zwischen Erdogan und Al Thani fand unter Ausschluss der Presse statt. Nach Angaben der Kommunikationsdirektion des Staatspräsidiums wurden beim Treffen die Beziehungen zwischen Türkei und Katar sowie regionale und globale Themen erörtert. Staatspräsident Erdogan habe erklärt, Türkei stehe an der Seite des syrischen Volkes und der syrischen Regierung, um die territoriale Integrität, die Einheit und die einheitliche Struktur Syriens zu schützen. Die internationale Gemeinschaft müsse beim Wiederaufbauprozess des Landes zusammenarbeiten. Um die nationale Sicherheit zu schützen und die Instabilität in Syrien unverzüglich zu beenden, werde Türkei den Kampf gegen alle Terrororganisationen fortsetzen, habe Staatspräsident Erdogan weiter erklärt.
Außenminister Hakan Fidan wird Türkei auf dem 21. Außenministerratstreffen der 8 Entwicklungsländer D8 vertreten, die heute in Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, stattfindet. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen der Gazastreifen und andere regionale Themen sowie die Funktionsweise der D8. Es wird erwartet, dass Minister Fidan in seiner Rede ein Ende des israelischen Völkermordes in Palästina und der regionalen Konflikte fordern wird. Fidan wird auf die dringende Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands und einer ununterbrochenen humanitären Hilfe in Gaza hinweisen und betonen, dass der internationale Druck auf Israel und seine Unterstützer mit allen verfügbaren Mitteln auf allen Ebenen aufrechterhalten werden muss. Der Außenminister wird auch die Notwendigkeit internationaler Unterstützung für den Wiederaufbau des Gazastreifens und des Libanon betonen. Die letzte außerordentliche Sitzung der D8-Außenminister fand am 8. Juni in Istanbul statt. Auf dem Treffen wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der ein sofortiger, dauerhafter und bedingungsloser Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Ende der israelischen Angriffe auf das palästinensische Volk gefordert werden. Der D8 gehören neben Türkei auch Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Malaysia, Nigeria und Pakistan an.
Das US-Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass die Gespräche mit Türkei über die separatistische Terrororganisation PKK-YPG, die in Syrien den Namen SDF verwendet, und Daesh fortgesetzt werden und dass sie die Kommunikation über die Lage in Syrien und die regionalen Sicherheitsinteressen weiterhin offenhalten. Pentagon-Sprecher Patrick Ryder beantwortete auf der täglichen Pressekonferenz Fragen zu Syrien. Auf die Frage, wie die USA zu den Protesten der lokalen arabischen Bevölkerung gegen die PKK-YPG-Terrorgruppen in einigen Teilen Syriens stehen und ob dies eine Bedrohung für die US-Streitkräfte darstellt, antwortete Ryder: Wir sind uns bewusst, dass die Lage in Syrien im Moment sehr instabil ist. Die US-Streitkräfte arbeiten seit Jahren eng mit dem SDF zusammen, um Daesh zu besiegen, vor allem nach dem Sturz des Bashar Assad-Regimes, und das ist auch weiterhin unser Schwerpunkt. Auf die Frage eines Journalisten, warum die USA bei der Bekämpfung der Terrororganisation Daesh nicht mit dem NATO-Verbündeten Türkei zusammenarbeiten, sagte Ryder: Türkei ist ein sehr wertvoller NATO-Verbündeter und wir halten die Kommunikationslinien in Bezug auf die Situation in Syrien und regionale Sicherheitsinteressen wie Daesh weiterhin offen. Ryder erklärte, dass es keine Änderung der US-Position in der Region oder der Herangehensweise an die Mission zur Bekämpfung von Daesh zu verkünden gebe. Wir diskutieren mit unseren türkischen Partnern und anderen in der Region über die Herausforderungen im Zusammenhang mit Daesh und den SDF. Ryder wies darauf hin, dass alle in der Region ein Interesse daran haben, das Wiederaufleben der Terrororganisation Daesh zu verhindern, und erklärte, dass die PKK-YPG-Elemente in dieser Hinsicht weiterhin ein wichtiger Partner seien.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die USA verstehen die berechtigten Sorgen von Türkei über die Terrorbedrohung durch die PKK im Norden Syriens. Das sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, auf der täglichen Pressekonferenz auf Fragen von Journalisten zu den aktuellen Entwicklungen in Syrien. Über die Bedrohung durch die separatistische Terrororganisation PKK-PYD im Norden Syriens sagte Miller: Wir verstehen die berechtigten Sorgen von Türkei über die Terrorbedrohung durch die PKK. Miller betonte, Washington verstehe auch die berechtigten Sorgen von Türkei über die Präsenz ausländischer Kämpfer in Syrien, spreche mit der türkischen Regierung über diese Sorgen und versuche einen Weg nach vorne zu finden. Was wir gerne sehen würden, ist die Einrichtung einer nationalen syrischen Regierung, die alle ethnischen Gruppen in Syrien einschließt, sagte Miller. Miller wies darauf hin, am Ende des Prozesses dürfe keine subnationalen Milizen geben, die unter verschiedenen Flaggen Waffen tragen. Es sei absolut angemessen, über die Ausweisung ausländischer Kämpfer aus Syrien zu diskutieren. Auf die Frage, wie das neue politische System in Syrien aussehen sollte, betonte Miller: Das ist eine Entscheidung, die vom syrischen Volk getroffen werden muss, nicht von den USA.
Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Pentagon, Generalmajor Pat Ryder, hat gesagt, es gebe Hinweise darauf, dass sich sowohl tote als auch verwundete nordkoreanische Soldaten in Russland befinden. Generalmajor Ryder beantwortete auf der täglichen Pressekonferenz Fragen zu der Behauptung, dass nordkoreanische Soldaten gegen die Ukraine kämpfen. Wir gehen davon aus, dass nordkoreanische Soldaten an der Seite der russischen Streitkräfte in Kursk kämpfen, sagte Ryder. Wir haben Hinweise darauf, dass es Tote und Verwundete gibt. Eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, aber wir verfolgen die Angelegenheit. Auf die Frage nach der Zahl der Soldaten, die Nordkorea nach Russland entsandt hat, antwortete Ryder, dass es sich seines Wissens nach um etwa 12.000 handelt. Ryder gab an, dass die Soldaten schätzungsweise seit mehr als einer Woche an der Seite der russischen Streitkräfte kämpfen und erklärte, dass sich diese Soldaten nur in Kursk befinden. In einer Erklärung der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums heißt es, dass bei Zusammenstößen in der russischen Region Kursk am 14. und 15. Dezember mindestens 30 nordkoreanische Soldaten getötet und verwundet wurden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wiederum postete ein Bild, auf dem er erklärte, dass nordkoreanische Soldaten gegen sein Land kämpfen.
In vielen iranischen Provinzen sind Schulen wegen des kalten Wetters und Problemen bei der Strom- und Gasversorgung geschlossen. Nach Angaben der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA wurden in vielen Städten die Schulen geschlossen, um die Energieknappheit zu überwinden, während der Unterricht in einigen Städten online fortgesetzt wird. Im Iran, wo es zu Engpässen bei der Strom- und Gasversorgung kommt, riefen Regierungsvertreter, insbesondere Präsident Mesut Pezeshkian, die Bürger auf, ihre Heizkessel um 2 Grad herunterzudrehen. Auf die Aufforderung hin, sowohl den Gasverbrauch zu senken als auch das durch den hohen Verbrauch verursachte Gasdruckproblem zu lösen, wurden die Heizkessel gestern auf der wöchentlichen Pressekonferenz im iranischen Außenministerium heruntergedreht. Aufgrund des Energieproblems und des kalten Wetters wurden in den Provinzen Ardabil, West-Aserbaidschan, Simnan, Gulistan, Nord-Horasan, Reza-Horasan, Mazandaran, Sanyan, Kurdistan und Kermanschah die Schulen auf allen Bildungsebenen geschlossen.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
türkische Presseschau.
Vatan Erdoğan, wir kommen voran, indem wir Rekorde brechen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan sagte, Türkei mache Fortschritte und breche Rekorde sowohl bei der Industrieproduktion als auch bei den Exporten mit einer Beschäftigung von fast 33 Millionen. Erdoğan sagte, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das 21. Jahrhundert zum Türkei-Jahrhundert machen werden. Sabah Erdoğan, Instabilität in Syrien muss beendet werden. Staatspräsident Erdoğan kam im Staatspräsidiumskomplex mit dem Emir von Katar Al-Thani zusammen. Bei dem Treffen, bei dem die jüngsten Entwicklungen in der Region besprochen wurden, sagte Erdoğan, dass die Instabilität in Syrien dringend beendet werden müsse und betonte, dass der Kampf gegen Terrororganisationen fortgesetzt werde. Hürriyet Erdoğan, in Syrien gibt es keinen Platz für PKK und Daesh. Staatspräsident Erdoğan sprach auf der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Empfang von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Erdoğan sagte, in Syrien gibt es keinen Platz für Daesh und PKK. Star von der Leyen lobt Türkei. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, dass Türkei bei der Aufnahme von Millionen Syrern sehr gute Arbeit geleistet habe. Von der Leyen sagte, dass Türkei eine sehr wichtige Rolle bei der Gewährleistung der regionalen Stabilität spiele. Habertürk, Türkei, der von Israel begangene Völkermord sollte nicht ignoriert werden. In der Erklärung des Außenministeriums heißt es, die jüngsten Entwicklungen in unserer Region sollten die internationale Gemeinschaft nicht dazu verleiten, den von Israel in Gaza begangenen Völkermord zu ignorieren. Sie hörten die türkische Presseschau.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com.
Her suyu içsin mi? Acım daha olmadı. Sportpanorama. Wie jede Woche am gleichen Tag und zur gleichen Zeit sind wir mit der türkischen Super League und den 5 großen europäischen Ligen sowie den Sportereignissen aus der Welt mit Ihnen zusammen. Galatasaray führt auch nach dem 15. Spieltag die Tabelle der Super League an. Galatasaray besiegte zu Hause Trabzonspor mit 4:3 und führt die Tabelle mit 41 Punkten an. In der zweiten Partie des Montagabendspiels besiegte Adana Demirspor Beşiktaş mit 2:1. Beşiktaş liegt mit 25 Punkten auf dem 6. Platz. Nach den Niederlagen gegen Beşiktaş und Atletico Bilbao hatte Fenerbahçe diesmal mit seinen Torjägern Anlass zur Freude. Fenerbahçe besiegte Başakşehir mit 3:1 durch den Treffer von Edin Džeko und den 2 Toren von Yusuf En-Nesyri. Hosseini Ubah von Başakşehir sah die rote Karte, nachdem er Džeko in der ersten Minute der Nachspielzeit einen Kopfstoß verpasst hatte, so dass seine Mannschaft mit 10 Mann in Unterzahl weiterspielen musste. Der Senegalese entschuldigte sich nach dem Spiel auf dem Social Media Account bei Edin Džeko und seinen Mannschaftskameraden für seine Aktion. Fenerbahçe heute Livakovic, Özaydın und Bekao konnten das Spiel aufgrund von Verletzung nicht fortsetzen. Fenerbahçe, das vor der Verletzung von Bekao von seinem Auswechselrecht Gebrauch machte, musste ab der 79. Minute mit 10 Mann weiterspielen. Fenerbahçe hat mit diesem Sieg seinen Punktestand auf 35 erhöht und bleibt damit hinter Galatasaray auf dem 2. Platz. In England war Chelsea das Team, das am 16. Spieltag der Premier League am meisten profitierte. In einer Woche, in der die Spitzenreiter Liverpool, Arsenal und Manchester City Punkte verloren, besiegte Chelsea Brentford zu Hause mit 2:1 und verkürzte den Punkteabstand auf die Spitze auf 2 Zähler. Liverpool trennte sich in dem Spiel, in dem sie zu Hause lange Zeit mit 10 Mann spielten und zweimal in den Rückstand gerieten, gegen Fulham mit einem 2:2 unentschieden. Auch Arsenal verlor zu Hause gegen Everton und erzielte in dem Spiel kein Tor. Liverpool führt weiterhin mit 36 Punkten die Tabelle an, obwohl es ein Spiel weniger hat. Chelsea behauptete mit 34 Punkten seinen 2. Platz, während Arsenal mit 30 Punkten auf dem 3. Platz liegt. Im Manchester Derby besiegte Manchester United Manchester City nach einem 0:1 Rückstand noch mit 2:1. Manchester City scheitert zu Hause durch das Tor von Amad Diallo in der 90. Minute. Die Blau-Weißen, die in den letzten 7 Ligaspielen 1 Sieg, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen verbuchen konnten, fielen mit 27 Punkten auf dem 5. Platz zurück. Pep Guardiola, der mit Manchester City einen Champions League Pokal, 6 Premier League Titel gewonnen hat, erlebt die schwierigsten Tage seiner Karriere. Der Trainer von Manchester City, Guardiola, sagte nach dem Spiel: "Ich wäre sehr traurig, wenn die Vereinsführung mich entlassen würde, solange sich die Mannschaft in diesem Zustand befindet." Während die 17. La Liga-Woche in Spanien zu Ende gegangen ist, schrillen bei Spitzenreiter Barcelona die Alarmglocken. Barcelona, das letzte Woche auswärts bei Real Betis ein Unentschieden spielte, verlor dieses Mal mit 0:1 gegen Leganés. Das Tor von Leganés, das Barcelona zum ersten Mal in seiner Geschichte besiegte, fiel in der 4. Minute durch Sergio González. Arda Güler prägte das Spiel zwischen Real Madrid und Rayo Vallecano, das mit 3:3 Unentschieden zu Ende ging. Arda Güler, der in der Startelf stand und 2 Assists lieferte, wurde im 21. Jahrhundert der jüngste Fußballspieler, der in einem La-Liga-Spiel für Real Madrid 2 Assists beisteuerte. Arda Güler wurde in der 79. Minute für Ceballos ausgewechselt. Nutznießer der Woche in der Barcelona verlor und Real Madrid die Chance zur Führung verpasste, indem er sich mit einem Punkt begnügen musste, war Atletico Madrid. Der ehemalige Fußballstar von Trabzonspor, Alexis Sørloth, brachte mit seinem Treffer Atletico Madrid wieder ins Rennen um die Tabellenspitze. Atletico Madrid besiegte Getafe zu Hause mit 1:0 durch das Tor von Sørloth und liegt mit 38 Punkten aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Barcelona auf dem 2. Platz. Dahinter folgt Real Madrid mit 37 Punkten und einem Spiel weniger. We'll be right back. Atalanta behauptete auch in der 16. Spielwoche in der italienischen Serie A die Tabellenspitze. Atalanta, das letzte Woche die Tabellenführung übernahm, besiegte Cagliari auswärts durch Nicola Sagnoles Tor mit 1-0 und liegt mit 37 Punkten an der Spitze der Liga. Allerdings machte Sagnolo seinen Trainer Gianpiero Gasperini mit von ihm erzielten Tor sowohl glücklich als auch wütend. Nachdem er das Tor erzielt hatte, ging Sagnolo an die Vorderseite der Tribüne und reckte seine Faust in den Luft, was die Reaktion der Fans der Heimmannschaft auf sich zog. Gasperini sagte nach dem Spiel, es ist nicht akzeptabel, dass er jedes Mal, wenn er ein Tor schießt, die gegnerischen Fans aufregt. Sagnolo macht das zum vierten Mal. Napoli, das nach der Niederlage gegen Lazio letzte Woche auf den zweiten Platz zurück will, machte im Auswärtsspiel gegen Udinese keinen Fehler. Napoli liegt nach dem 3-1-Sieg mit 35 Punkten auf dem zweiten Platz. Inter, wo Hakan Calhanoglu spielt, liegt auf dem dritten Platz. Unterdessen trennte sich Juventus mit Kenan Yildiz zu Hause mit einem 2-2-Remis gegen Venezia, das auf dem letzten Platz der Liga liegt. In dem Spiel, in dem Kenan 90 Minuten spielte, rettete Juventus mit einem Elfmetertor in der 5. Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Das vom türkischen Nationalspieler Kenan Yildiz in der 49. Minute erzielte Tor wurde nach der VAR-Überprüfung wegen Handspiels annulliert. Mit dem 4. Unentschieden in Folge in der Liga erhöhte Juventus seine Punktezahl auf 28 und liegt auf dem 6. Platz. In der 14. Bundesliga-Woche wurde die ungeschlagene Serie von Spitzenreiter Bayern München beendet. Mit der 1-2 Auswärtsniederlage von Tabellenführer Bayern München gegen Mainz wurde die 13-Spiele-Serie unterbrochen. Bayer Leverkusen, der Meister der vergangenen Saison der Bundesliga, startete nicht gut in die Saison, erholte sich aber wieder. Leverkusen, das in der Bundesliga 5 Unentschieden aus 13 Spielen verbuchen konnte, besiegte Augsburg mit 2-0. Bayer Leverkusen hat nur 29 Punkte und verkürzte den Punkteunterschied zum FC Bayern München auf 4 Zähler. In der Bundesliga war der Tabellendritte Eintracht Frankfurt zu Gast beim Tabellenvierten Leipzig. Auch wenn die Heimmannschaft das Spiel im Leipziger Stadion mit 2-1 gewann, änderte sich an der Rangliste nichts. Allerdings sind die Punkte gleich und beide Teams haben jeweils 27 Zähler. Bei dem Spiel blieb der türkische Fußballnationalspieler Can Uzun, der für Eintracht Frankfurt spielt, 85 Minuten auf dem Feld und bereitete das Tor seiner Mannschaft vor. Das Team von Nuri Sahin, Borussia Dortmund, konnte den Last-Minute-Treffer zu Hause nicht verhindern und musste sich mit einem 1-1 Unentschieden gegen Hoffenheim begnügen. Am 15. Spieltag der französischen Ligue 1 holte Spitzenreiter Paris Saint-Germain 3 Punkte und 3 Tore gegen Lyon. Nach einem Unentschieden gegen Nantes und Auxerre in den letzten beiden Spielen besiegte PSG Lyon zu Hause mit 3-1. Mit dieser Niederlage endete Lyons ungeschlagene Serie von 9 Spielen. Spitzenreiter PSG erhöhte seinen Punktestand auf 37. Marseille und Monaco, die gegen ihre Gegner einen Unentschieden spielten, haben jeweils 30 Punkte. Sportpanorama geht weiter mit den internationalen Eisschwimmmeisterschaften. Die Ultramarathon-Schwimmerin Bengisu Avcı hat bei den internationalen Eisschwimmmeisterschaften in Amsterdam 3 Goldmedaillen gewonnen. Zunächst belegte Bengisu den ersten Platz über 1000 Meter im Wasser unter 5 Grad Celsius. Am zweiten Tag der Veranstaltung ließ sie ihre Konkurrenten über 100 Meter Brust und die 4x50 Meter Staffel hinter sich und erzielte mit dem Gewinn von insgesamt 3 Goldmedaillen einen historischen Erfolg. Sportpanorama geht weiter mit Sumo-Ring. Sumo-Ring, die traditionelle Sportart Japans, stand in Argentinien im Mittelpunkt des Interesses. Die von der japanischen Sumo-Ringerin Hiyori Kon in Buenos Aires eröffnete Sumo-Schule war fast überfüllt mit Schülern. Der Grund, der Sumo nach Argentinien brachte, ist, dass Frauen in Japan keine professionellen Sumo-Sportlerinnen sein können. In Japan ist es Frauen verboten, den Sumo-Ring zu betreten, ja sogar den Ring zu berühren. Hiyori Kon kämpft seit Jahren für die Gleichberechtigung der Frauen im Sumo-Ring. Auf Wiedersehen. Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile.
yap da efendi gibi git yoluna. Git istediğini, sev istediğini, al koynuna. Aşk değil bu, can çekişmek ne uğruna. Nihayet demir attım kalbi kırıklar koyuna. Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürü.
Osten und Türkiye.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe der Nahe Osten und Türkiye. In der heutigen Folge behandeln wir das Thema Damaskus-Besuch vom Leiter des Nationalen Geheimdienstes Ibrahim Kalın. Sie hören nun eine entsprechende Bewertung vom Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek. Die tiefe Verbindung zwischen moderner Diplomatie und historischer Identität wird oft durch denkwürdige Momente und Symbole verstärkt. Der Besuch von Ibrahim Kalın, dem Leiter des Nationalen Nachrichtendienstes MIT der Republik Türkiye in Damaskus und sein Gebet in der Umayyaden-Moschee im Rahmen dieses Besuchs hat eine mehrdimensionale Bedeutung sowohl in historischer als auch in nationaler Hinsicht. Dieses Ereignis wird nicht nur als diplomatischer Schritt wahrgenommen, sondern auch als Ausdruck der Rückkehr der türkischen Nation zur historischen Identität und Selbstverständnis. Damaskus, eine der ältesten Provinzen des türkischen Imperiums, war im Laufe der Geschichte ein wichtiges politisches und religiöses Zentrum. Die Umayyaden-Moschee ist eines der Symbole dieser Stadt und der islamischen Zivilisation im Allgemeinen. Diese Stadt, die an Gefährten wie Khalid bin Walid und Abu Ubaida bin Jarrah erinnern, die als Bannenträger des Propheten dienten, ist auch ein wesentlicher Bestandteil der türkischen Geschichte. Zur Zeit des Osmanischen Imperiums bildete Damaskus zusammen mit Aleppo eine strategische Linie, die sich bis in den Süden Anatoliens erstreckte. Das Gebiet in der Umayyadenmoschee ist nicht nur ein individueller Akt der Verehrung, sondern auch ein Symbol für diese historische Kontinuität. Aus diesem Grund hat der Besuch von Ibrahim Kalın in Damaskus und das Gebet in diesem heiligen Schrein eine vielsichtige Bedeutung. Der Besuch von Kalın in Damaskus kann nicht nur im Kontext der Beziehungen zwischen Türkei und Syrien betrachtet werden. Dieser Besuch ist auch ein Schritt, der die Bemühungen von Türkei zeigt, die geopolitische Präsenz in der Region zu bekräftigen. Der 2011 ausgebrochene syrische Bürgerkrieg hat die südlichen Grenzen von Türkei destabilisiert und zu einem Zustrom von Millionen von Migranten in die Region geführt. Vor diesem Hintergrund ist der erneute Besuch in Damaskus und die Schaffung eines diplomatischen Gewichts in der Region ein Bekenntnis von Türkei sowohl zum historischen Erbe als auch zur Zukunft. Dieser Besuch zeigt, dass Türkei nicht nur als Nachbarstaat handelt, sondern auch als Akteur, der ein gemeinsames historisches Erbe teilt. Das Gebet in der Umayyadenmoschee ist ein Ereignis, das das historische Bewusstsein und die religiöse Sensibilität der türkischen Nation mobilisiert. Die jahrhundertelange Herrschaft des türkischen Imperiums über Damaskus hat die spirituelle Bindung der türkischen Nation an dieses Land vertieft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand durch die Abtrennung von Damaskus vom türkischen Reich und die Entfernung von Türkei von diesen Regionen ein Gefühl des historischen Bruchs. Dieses Gefühl der Trennung kann jedoch durch solche symbolischen Ereignisse, die uns an unsere historische Erbe erinnern, überwunden werden. Das Gebet einer türkischen hochrangigen Persönlichkeit in der Umayyadenmoschee findet im historischen Gedächtnis der Nation einen tiefen Widerhall. Dieser Akt ist nicht nur ein individueller Akt der Verehrung, sondern zeigt auch den Wunsch von Türkei, ein kulturelles und religiöses Erbe zu besitzen. Kalins Schritt ist sowohl eine außenpolitische Machtdemonstration als auch ein Symbol, das innenpolitisch nationale Befindlichkeiten mobilisiert. Eine weitere wichtige Dimension des Besuchs von Kalın in Damaskus ist das empfindliche Gleichgewicht zwischen Diplomatie und spirituellen Bindungen. Türkei versucht, ihre Softpower in ihren komplexen Beziehungen zu Syrien zu stärken. Die Umayyadenmoschee ist nicht nur ein Ort der Anbetung, sondern auch ein Symbol für Frieden und Kultur. Daher kann das Gebet in dieser Moschee als eine wirksame Demonstration von Softpower zwischen den beiden Ländern betrachtet werden. Der Besuch von Ibrahim Kalın in Damaskus und sein Gebet in der Umayyadenmoschee werden als ein markantes Ereignis in die Geschichte eingehen, das die Rückkehr der türkischen Nation zu der historischen und spirituellen Identität demonstriert. Dieser Besuch hat nicht nur die diplomatische Präsenz von Türkei in der Region gestärkt, sondern auch das historische Gedächtnis der Nation wiederbelebt sowie die nationalen Gefühle mobilisiert. Die historische Bedeutung von Damaskus und der Umayyadenmoschee als gemeinsames Erbe nicht nur der türkischen Nation, sondern auch der islamischen Welt stellt eine Verbindung dar, die es uns ermöglicht, mit Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Sie hörten eine Bewertung vom Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Der Nahe Osten und Türkei.
Merhaba, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Folge unserer Sendung sprechen wir über Seelandia, der als verlorener Kontinent der Welt bezeichnet wird und in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erregt hat. Möglicherweise haben Sie noch nie davon gehört, dass dieser Kontinent größtenteils unter dem Meer verborgen ist. Wir beginnen unsere Worte damit, dass es auf der Welt vielleicht 8 Kontinente gibt, weil... Seelandia ist eine riesige Landmasse, die fast vollständig unter Wasser liegt und geografisch Neuseeland und Neukaledonien umfasst. Diese Landmasse, deren Fläche fast 5 Millionen Quadratkilometer beträgt, ist etwa halb so groß wie Australien. Aber da 93% von Zeelandia unter Wasser liegt, wurde es bisher übersehen. Nur ein kleiner Teil dieses Kontinents liegt auf der Wasseroberfläche als Landmassen wie Neuseeland und Neukaledonien. Tatsächlich ist diese Landmasse Geographen und Geologen seit vielen Jahren bekannt. Ab den 1990er Jahren begannen Wissenschaftler jedoch, Beweise dafür zu sammeln, dass Zeelandia ein Kontinent war. Im Jahr 2017 veröffentlichten Forscher Daten darüber, ob diese Region tatsächlich ein Kontinent war, wobei viele Geologen vorschlugen, dass Zeelandia als Kontinent betrachtet werden sollte. Diese Entscheidung basierte auf der Größe der Landmasse, ihrer geologischen Struktur und ihrem Unterschied zum umgebenden Meeresboden. Dass Zeelandia Merkmale eines Kontinents aufweist, wurde durch die Dicke der Erdkruste und die unterschiedliche geologische Struktur nachgewiesen. Die typischerweise 30 bis 50 Kilometer dicke Kontinentalkruste ist auf Zeelandia etwa 20 Kilometer dick. Es ist also viel dicker als die ozeanische Kruste, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass Zeelandia als Kontinent definiert wird. Darüber hinaus war es, wie andere Kontinente auch, geologischen Prozessen wie vulkanischen Aktivitäten und Gebirgsbildung ausgesetzt. Darüber hinaus trennte sich der südliche Teil Zeelandias vor 85 Millionen Jahren vom Superkontinent Gondwana und begann im Ozean zu versinken. Die Existenz dieses Kontinents ist nicht nur eine geologische Kuriosität, sondern birgt auch ein großes Potenzial an Erdgas, Öl und Mineralien. Zeelandia ist eine sehr reiche Region sowohl im Hinblick auf unterirdische Ressourcen als auch auf Ökosysteme. Die Akzeptanz ganz Zeelandia als Kontinent wurde jedoch noch nicht allgemein anerkannt. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Definition des Kontinents in einem engeren Rahmen betrachtet werden sollte. Dennoch hat die Entdeckung Zeelandias in der geologischen Welt für große Aufregung gesorgt und in den kommenden Jahren werden weitere Erkundungen dieser neuen Landmasse erwartet. Auf Wiederhören.
Weil
Hoş geldin.
yağmurum. Rüzgar meltem oldu, yağmur oldu, güneş oldu. Bir hasret acısında bir an kendimi gördüm. Bakışım bencil gibi, oysa insancıl üzüm. Bir umut çiçek açtı sanki gözlerimde, yarımlara dostça güldüm.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, Турция غرق رادیو ده.
خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
Петерши радио Садбури Туркиес Кма.
Овода Туркия Вину радиосу.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Оваза.
Гитлеяр Туркиянын тети радиосу.
Е Садай Туркия.
Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосу.
Эдо Ифонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
It Türkiye Hongya Radyo'ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht unsere Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Türkiye'nin Ses Radyosu.